It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise, Episode Nummer 39. Und bei den ungeraden Episoden, ihr habt es schon längst ausgetüftelt, ist der Christopher dran mit Erzählen. Hallo Christopher erstmal.
Hallo Kai.
Was hast du denn für ein Thema mitgebracht?
Ich werde heute über das Franzbrötchen reden. Kurz für die Uneingeweihten. Ein Franzbrötchen ist ein Plunderteiggebäck, wenn man sich das bildlich vorstellt, stellt euch ein Croissant vor, was vom Auto überfahren wurde und dann einmal durch Zimt und Zucker gezogen wurde. Das ist ein Franzbrötchen. Und das ist auch schon die erste Theorie, wie das Franzbrötchen entstanden wurde. Also das Franzbrötchen ist
tatsächlich vom Auto überfahren.
Nein, also dass es ein fehlgeschlagenes Croissant ist. Ich weiß nicht, wie das mit dem Auto befahren ist, ist das schon ein bisschen älter, also man geht davon aus, und das ist auch so das Einzige, glaube ich, worauf man sich einigen konnte, dass das Franzbrötchen irgendwann im Anfang des 19. Jahrhunderts in Hamburg das erste Mal gebacken wurde. Dann ist es so, denn dass Hamburg ja auch Teil des französischen Kaiserreiches war und das ist auch richtig offiziell. Also es war ein richtig gehendes Arrondissement zu Napoleons Zeiten, also so 1807 bis 1814. 1814 war ja dann, wer sich erinnert, so die Zeit der Leipziger Völkerschlacht, also wo es mit Napoleon dann zu Ende ging, als die Russen dann zurückgeschlagen haben. Bis zu dem Zeitpunkt war, ich glaube, Hamburg wurde besetzt 1806, weil es ja damals eines der wichtigsten Handelszentren Europas war und vor allem ein wichtiger Handelsanlaufpunkt für Großbritannien. Und es gab ja die sogenannte Kontinentalsperre, also dass man Großbritannien verboten hat, mit Europa Handel zu betreiben, weil es da mit Frankreich im Krieg lag. Und deswegen hat man einfach Hamburg kurzerhand besetzt, um zu kontrollieren, dass dort auch irgendwie nicht Handel getrieben wurde. Und das war wirklich auch eine sehr kritische Zeit für Hamburg, denn Großbritannien war der wichtigste Handelspartner. Und das war eine große Zeit von Armut und Bevölkerungsrückgang. Also man sieht das in den Bevölkerungszahlen von Hamburg. Das geht halt hoch, 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 hoch. Und so um 1806 bis 1814 gibt es halt wirklich so einen Schlag nach unten, dass halt die Bevölkerung wirklich drastisch zurückgegangen ist, weil Hamburg einfach keine Stadt mehr war, wo man Geld verdienen konnte. Es gibt jetzt die Legende sozusagen, dass die Truppen, die in Hamburg stationiert wurden, auch versorgt werden mussten. Und Napoleon oder die Verwaltungsbeamten von Napoleon wollten diese Versorgung auch lokal organisieren. Also normalerweise ist es ja so, wenn du irgendwie eine Truppe versorgst, hast du irgendwie so ein zentrales Versorgungslager, wo dann die ganzen Proviante verschifft werden. Und das ist natürlich sehr aufwendig und kostet viel Zeit und viel Energie. Und es ist natürlich von Vorteil, wenn man halt lokal das Essen für die Truppen zusammenstellt. Und deswegen hat man die Hamburger Bäcker dazu angehalten, auch französische Brote zu backen, die sogenannten Franzbrote. Und daraus soll dann das Franzbrötchen entstanden sein, was quasi so eine Ableitung des Croissants sein sollte, was die Hamburger Bäcker dann aber anscheinend nicht so wirklich hinbekommen haben, weil, wie man sich denken kann, das Croissant nicht so einfach zu backen und es dann auch quasi Einflüsse aus dem skandinavischen Raum gab, nämlich, dass man dann halt statt Blätterteig Plunderteig genommen hat und so kommt dann das Franzbrötchen zustande. Es gibt jetzt aber hier einen Historiker, der das sehr skeptisch sieht, das ist Dr. Dirk Brietzke, der in einem Artikel zum Franzbrötchen mal meinte, alles, was sie dazu finden, egal ob abgedruckt oder im Netz, ist pure Spekulation. Also es gibt keine Überlieferung, dass das Franzbrötchen aus der napoleonischen Zeit in Hamburg entstanden ist. Was viel wahrscheinlicher ist, weil da auch die Quellenlage wesentlich besser ist, ist, dass das Franzbrötchen ursprünglich aus der französischen Bäckerei kam. Und die französische Bäckerei oder auch kurz die Fransche Bäckerei war über viele Generationen hinweg eine Institution in Altona, also im dänischen Teil von Hamburg damals. In dem dänischen Teil oder generell in Dänemark und dann halt auch in Altona gab es eine Ausnahme von der Bäckergerechtigkeit. Jetzt fragt ihr euch, was ist die Bäckergerechtigkeit? Das ist einerseits das Recht, Brot zu backen, was damals sehr streng kontrolliert wurde. Also es gab halt dann quasi, man hat gesagt, okay, in einem Umkreis von so und so viel Häusern darf es halt nur einen Bäcker geben, sodass dieser Bäcker halt die Sicherheit hat, dass er immer ein stetiges Einkommen hat, dass es bei ihm keine Konkurrenz gibt, dass er sich immer quasi darauf verlassen kann, dass er so und so viel Brote verkaufen kann. Andersrum ist es natürlich auch die Pflicht des Bäckers, dass er immer frisches Brot zur Verfügung hat und auch immer frisch, immer auch, wie es damals hieß, unverfälschtes Brot. Also er war auch verpflichtet, hochqualitatives Brot anzubieten. Und diese Bäckergerechtigkeit war tatsächlich auch oft an das Haus gebunden. Also ich habe tatsächlich bei Google Books einige Einträge aus dem frühen 19. Jahrhundert gefunden, wo Häuser verkauft wurden, wo dann drin stand, ja, ich verkaufe ein Haus mit angeschlossener Bäckergerechtigkeit. Also wenn du dieses Haus kaufst, dann hast du quasi auch das Recht, Brot zu backen. Und dann gab es halt Häuser, wo du sagst, okay, das Haus hat eine Bäckergerechtigkeit, das Haus hat ein Braurecht. Und dann quasi durch den Kauf des Hauses hast du dann diese Bäckergerechtigkeit bekommen. Und das konnte auch vererbt werden. Also es gibt dann Geschichten, dass man so, dass es Leute gibt, die Bäckererben gekauft haben. Also dann, dass du dann das Erbe eines Bäckers gekauft hast, was dann das Backhaus bzw. den Backofen beinhaltet hat und alle Lehrlinge und Gesellen. Also hast du sozusagen, wenn du das Backerbe mitgekauft hast, auch alle Lehrlinge und Gesellen gleich dazu bekommen. Und praktisch. Genau, und da gab es eine Ausnahme für hugenottische Glaubensflüchtlinge. Die Hugenotten waren ja eine protestantische Glaubensrichtung in Frankreich, die sich so vom Calvinismus ableiten, also einem sehr strengen Protestantentum, die ja über lange Zeit in Frankreich verfolgt und ermordet wurden. Es gab ja die sogenannte Bartholomäusnacht im 16. Jahrhundert, wo in einer Nacht sehr, sehr viele Hugenotten und auch die hugenottische Elite ermordet wurde, was ein ziemlich großes Pogrom damals war. Nennt sich auch die Pariser Blutnacht. Es war auch so ein bisschen die Inspiration für die Red Wedding von George R. R. Martin, also teilweise nicht ganz. Im 18. Jahrhundert flohen dann viele Hugenotten aus Frankreich oder auch schon davor, und der dänische König hat die Glaubensflüchtlinge dann aufgenommen, war Friedrich der V. und hat dann auch, weil es viele Bäcker unter den Hugenotten gab, quasi eine Ausnahme von der Bäckergerechtigkeit gemacht, hat gesagt, wenn hier hugenottische Bäcker kommen, die dürfen dann auch eine Bäckerei aufmachen, auch wenn sie quasi nicht schon von Anfang an eine Bäckergerechtigkeit haben oder ein Backrecht haben. Und einer dieser hugenottischen Glaubensflüchtlinge war Antoine Sabatier, der Anfang des 18. Jahrhunderts nach Altona kam und dort in Altona die französische Bäckerei aufmachte, weil er eben Franzose war und halt französische Backwaren angeboten hatte. Und gibt es hier einen kurzen Auszug aus der Firmenchronik dieser französischen Bäckerei oder der franzischen Bäckerei. Diese Bäckerei wurde nun ein besonderes Stück der Stadtgeschichte. Settegasts Sohn verkaufte das Grundstück 1746 an den Hugenotten Antoine Sabatier, der auf besonderen Befehl des dänischen Königs als erster Konditormeister das Bäckeramt von Altona aufgenommen werden musste. Das süße Plunderteiggebäck, das man heute in Dänemark Wiener Brot nennt, scheint damals am Königshof Mode geworden zu sein und seinen Siegeszug begonnen zu haben. Zur Blüte kam die französische Bäckerei unter Sabatiers Sohn Jean, und bis zum Zweiten Weltkrieg gab es an dieser Stelle in der großen Bergstraße eine beliebte Konditorei, die immer noch Franzsche Bäckerei genannt wurde. Die Sabatiers führten dann über drei Generationen diese Bäckerei. 1808 überschreibte dann die Witwe des letzten Sabatiers, Margarete Sabatier, dem ehemaligen Gesellen der Sabatiers, nämlich Heinrich Tiedemann, die Bäckerei. Und Heinrich Tiedemann oder die Tiedemanns führten sie dann auch wieder über mehrere Generationen, bis die Bäckerei 1943 im Bombenkrieg von Hamburg zerstört wurde. Und von den Tiedemanns bzw. dann von den Sabatiers stammt auch die älteste Quelle, die das Wort Franzbrötchen erwähnt, nämlich ein Handzettel von 1825, in dem gesagt wird, in seinem angepriesenen Sortiment bietet er neben anderem an, Entschuldigung, ich habe hier einen Fehler gemacht. Das ist gar nicht ein Handzettel von der Franzschen Bäckerei, sondern von einem anderen Hamburger Bäcker, der aber sich auf die Franzsche Bäckerei beruft, indem er nämlich sagt, in seinem angepriesenen Sortiment bietet er neben anderem an rundes und krauses Franschbrot, sehr fett und blätterig, sind nach dem Rezept vom Franzschen Bäcker in Altona. Also es gibt hier, der Bäcker hieß Hieronymus Frisch und der hat 1825 eine neue Bäckerei eröffnet und hat die damit angeworben, dass er das Franschbrot nach dem Rezept des franschen Bäcker in Altona backt. Und hier wird auch beschrieben, genau, sehr fett und blätterig. Also es ist anscheinend ein süßes, in Fett ausgebackenes Gebäck. Und genau, und das ist quasi so auch die Entstehungsgeschichte, also dass man davon ausgeht, dass man dieses Franzbrot genommen hat und es dann in Fett ausgebacken hat und dann halt mit Zimt und Zucker bestreut hat und so halt das Franzbrötchen als kleinere, plunderteigartige Backvariante entstanden ist und dass das halt aus dieser französischen Bäckerei in Altona kommt und deswegen auch Franzbrötchen heißt, weil es halt quasi aus einerseits nach dem Franzbrot ist, aber auch aus der französischen Bäckerei in Altona kommt, also dass es sich wirklich auf eine sehr spezielle Bäckerei zurückführen lässt. Es gibt noch eine Nebentheorie, nämlich also warum jetzt quasi da ausgerechnet Plunderteig genommen wird und nicht irgendwie mehr französisches Backteig. Und das geht davon zurück, dass ja Altona im dänischen Teil von Hamburg war und es da auch Einflüsse der sogenannten skandinavischen Zimtschnecke gab. Also wir kennen ja so die skandinavische Zimtschnecke, sehr flache Zimtschnecke, auch mit viel Zimt und Zucker drin. Und dass man quasi das genommen hat, mit dem Franzbrot vereinigt hat und daraus das Franzbrötchen entstanden ist. Also das ist eine französisch-skandinavische Fusion Kitchen sozusagen ist. So, jetzt habe ich gedacht, oh gut, jetzt ist die Geschichte an dieser Stelle zu Ende, jetzt kann ich ja meine Recherche beenden, aber dann bin ich darauf gestoßen, dass Kiel auch behauptet, das Franzbrötchen erfunden zu haben. Es gibt nämlich tatsächlich ein Kieler Franzbrötchen, was bis heute noch in manchen Kieler Bäckereien gebacken wird und das komplett anders ist als das Hamburger Franzbrötchen. Das Kieler Franzbrötchen ist mehr so, also hat wirklich so eine Brötchenform, also wie man es heute kennt, so ein runder Teigplopp-Teilchen, was mit Schmalz im Teig gebacken wird und dann fast schon Richtung Croissant geht, also ist dann auch so ein Croissant, also wie so Croissant, macht man dann halt so eine Bourrage, also so ein Butterblock, den man dann in den Teig einschlägt und dann halt wirklich so mehrere Touren fährt. Also so ein Kieler-Franzbrötchen, das braucht auch so eine gewisse Zeit, bis das fertig ist, aber es ist dann halt nicht so viele Touren, wie man beim Croissant machen würde und da kommt halt irgendwie Schmalz rein und also noch zusätzlich zu der Butter und dann wird das auch, hat das dann auch so ein Salzkruste, also es wird dann noch irgendwie mit so Salz bestreut. Also es ist tatsächlich nicht unbedingt ein süßes Gebäck, sondern eher so wirklich so ein Frühstücksbrötchen. Und ich habe hier einen Artikel aus den Kieler Neuen Nachrichten mir durchgelesen, wo die Autorin halt beschreibt, also sie ist selber Kielerin und war sehr verwundert, als sie dann nach Hamburg kam, oder ich glaube, hier in der Geschichte geht es um Eckernförde, wo ihr dann ein Franzbrötchen angeboten wurde und sie erstaunt war, dass es dann ein süßes Gebäck mit Zimt und Zucker war. Weil sie das tatsächlich nur als ihr Kieler Franzbrötchen kannte, was sie dann immer irgendwie mit Knoblauchsalami gegessen hat. Und wenn man sich denkt, Hamburger Franzbrötchen mit Knoblauchsalami wird nicht so gut zusammengehen. Zumindest
wenn man es nicht erwartet, dass es dann süß ist. Aber ja, vielleicht schmeckt das auch, aber
ja, dann nicht wie erwartet. Müssen wir schauen, genau. Und es gibt tatsächlich nur noch sehr wenige Bäcker in Kiel, die diese Kieler Franzbrötchen backen. Eins davon ist die, ich glaube, die Lücksche Bäckerei, genau, von Kai Lück, also mit L-Y-C-K, der anscheinend noch regelmäßig Kieler Franzbrötchen backt. Ansonsten haben die Kieler tatsächlich auch angefangen, einfach zu, wenn sie Franzbrötchen verkaufen, die Hamburger Franzbrötchen zu verkaufen, weil kaum noch jemand diese Kieler Franzbrötchen kennt. Also es ist tatsächlich eine aussterbende Variation des Franzbrötchens. Deswegen war mir das nochmal wichtig, hier das zu erwähnen. Und da ich ja auch Verwandtschaft in Kiel habe, werde ich mal schauen, dass ich da bald auch in den Genuss eines echten Kieler Franzbrötchen komme, weil die Hamburger Franzbrötchen kenne ich ja natürlich schon ein Weilchen. Kai, wie sieht das bei dir aus? Bist du schon mal in den Genuss eines der beiden Franzbrötchen gekommen?
Auf jeden Fall. Also zumindest die Hamburger Variante kenne ich. Ich habe ja lange Zeit jetzt in Lüneburg gelebt. Das ist ja quasi ein Vorort von Hamburg. Und wir sind natürlich auch oft dann am Wochenende mal zum Einkaufen oder zum Bummeln nach Hamburg gefahren. Und direkt am Bahnhof schon gibt es die ersten Läden, wo man Franzbrötchen kaufen kann. Du meintest eingangs, dass es dieses Plundergebäck in Zimtzucker gewälzt wird. Mittlerweile ist das ja eher so eine Füllung, die auch Zimt enthält, mhm. aber dann auch meistens so eine Nuss- oder zuckrige Füllung ist, also mehr so eine Paste, die dann da reingefüllt wird.
Ist und, auf jeden Fall eine sehr klebrige Angelegenheit, wenn ich mich richtig erinnere.
Auf jeden Fall. Und es gibt mittlerweile auch viele Variationen. Ich habe das jetzt nicht so erforscht. Also es gibt dann wahrscheinlich auch so Schoko und was nicht alles für spezielle, vielleicht noch andere Nussarten, die dann irgendwie da reingefüllt werden. So wie es ja teilweise bei den Croissants auch jetzt mit verschiedenen Füllungen gang und gäbe ist. Von daher, ich kenne das, habe das auch gerne gekauft und es gab es, glaube ich, sogar auch in Lüneburg. Also das strahlt natürlich dann in die Provinzen dann auch aus, weil das halt auch eine leckere Sache ist, so wie eigentlich so ziemlich alles, was auf Blätterteig basiert, gut ist.
Ja, also ich glaube, mittlerweile gibt es das auch außerhalb des Hamburger Raums. Also ich glaube, in Berlin habe ich auch schon öfters ein Franzbrötchen gesehen. Ich glaube, das ist jetzt auch mittlerweile so ein Kultgebäck, wo dann teilweise einfach Bäcker so aus Neuheitsgründen anfangen, auch außerhalb von Hamburg Franzbrötchen zu backen. Aber natürlich, die Puristen sagen ja, das ist ja, also das geht nichts über ein echtes Hamburger Franzbrötchen. Genau, mit Schokolade habe ich das auch schon gesehen, das finde ich echt ganz nett, wo dann quasi die eine Hälfte des Franzbrötchen nochmal in so einen Schokoladenbottich getaucht wird, sodass man dann halt so mit Schokolade überzogenes Franzbrötchen hat.
Damit es auch ausreichend Kalorien hat.
Genau, dann, weil sonst ist das natürlich eine sehr magere Kost. Es wird halt hergestellt, also das Hamburger Franzbrötchen war fast schon wie so eine Zimtschnecke, habe ich das Gefühl. Also, dass man dann halt so einen Teig ausrollt, ihn mit quasi so einer Zimt- und Zuckermasse und vielleicht auch noch Nüssen bestreicht und dann halt aufschneidet und entsprechend zusammenrollt. Mhm. Also finde ich sehr lecker, aber da reicht auch eins dann tatsächlich.
Das stimmt, ja. Also weil es auch tatsächlich sehr süß ist. Ich bin auch nicht so für diese ganz hypersüßen Sachen. Mag ich zwar auch gerne mal, aber dann muss es halt auch nicht so viel sein. Ja. Aber die Form ist tatsächlich sehr, sehr, sehr typisch und sehr schnell erkennbar, wie du schon sagst. Also gerade mit den Variationen mit Füllungen, die dann natürlich beim Backen auch an diesen Falzen austritt und diese flache, sehr flache Struktur, erinnert es tatsächlich an ein Croissant, das überfahren wurde. Was aber sehr schön ist, weil das natürlich die Oberfläche vergrößert und noch mehr Knusper an der Oberfläche gibt. So.
Ja, ich habe jetzt auch noch mal nachgeschaut nach Rezepten. Ich finde, der Plötzblock hat ein sehr spannendes Rezept, wo noch Sauerteig reinkommt, beziehungsweise einen Sauerteig mit Milch. Also du machst quasi einen Vorteig, einen sauren Vorteig mit Milch. Das nennt man dann anscheinend einen Milchbubi. Wenn du dann einen Sauerteig mit Milch machst und genau, und da bin ich auch auf die Geschichte mit dem Kieler Franzbrötchen gestoßen, weil er natürlich schon beide Varianten gebacken hat und da auch natürlich immer Referenzen hat auf die Community. Und ich glaube, irgendwie, was das angestoßen hat, ist ein Blog von einer Kielerin, die 2008 mal quasi darüber geblockt hat, dass kaum noch Bäckereien diese Kieler Franzbrötchen verkaufen. Sie hat dann auch wirklich so eine Liste, so okay, diese Bäckerei macht das nur sonntags und diese Bäckerei macht das nur, wenn sie Lust drauf haben, und bei der gibt's das schon gar nicht mehr. Und dann meinte sie, okay, dann macht sie es halt selber, und dann hat sie halt so ein Rezept auf ihren Blog gestellt. Und ich glaube, daraus ist dann auch dieser Kieler neue Nachrichten Artikel, glaube ich, von 2016 entstanden, wo da eine Reporterin dann nochmal das nachrecherchiert hat und mit diesem Bäcker Kai Lück aus Kiel dann nochmal geredet hat, der auch meinte, er hat in den 70er mal ein Jahr in Hamburg gewohnt und ihm sind da keine Franzbrötchen aufgefallen, also jedenfalls keine, die er kennt. Ich habe auch so die Vermutung, dass Franzbrötchen so durch Twitter und so durch das Internet auch wieder so eine Renaissance erfahren haben. Also dass das so als Kultgebäck in Hamburg jetzt auch immer weitere Verbreitung findet. Ich hatte das zum ersten Mal, als der Chaos Computer Kongress noch in Hamburg stattgefunden hat. Da habe ich mir morgens immer zum Frühstück beim Bäcker im Bahnhof ein Franzbrötchen geholt. Und daher, seitdem kenne ich das auch. Davor kannte ich das selber noch gar nicht, weil ich davor auch noch nicht in Hamburg war.
Mhm.
Also ich kann das gut nachvollziehen, dieses, dass sich gute Dinge verbreiten, ist natürlich auch eine berechtigte Sache, aber auch diesen Lokalstolz, dass es das einzig Wahre natürlich dann nur am Ursprungsort geben kann, kann man natürlich immer hinterfragen, aber sei es auch den Menschen gegönnt, die das sozusagen hatten, bevor es in den coolen Clubs dann auch gespielt wurde, das ist halt so die Natur der Dinge. Und man kann sich ja auch dafür oder dagegen sein, dass es jetzt zig Varianten gibt. Da gibt es dann ja auch diese Puristen, die sagen, das muss mit Zimt und was auch immer sein. Aber ich bin da sehr, sehr offen und Hauptsache, die Leute gönnen sich mal was Schönes und also das ist einfach eine feine Sache. Und ich kann auch nachvollziehen, dass, also selber machen würde ich es tatsächlich nicht. Wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, so Plunderteig selber machen ist ein ganz schöner Akt. wenn man es dann wirklich richtig und gut machen will, dann ist man da auch einen Tag mit beschäftigt. Kann man natürlich mal machen, wenn man auch Gäste hat, denen man was Gutes tun möchte oder wenn man auch einfach probieren möchte, wie solche Sachen dann in Original und nicht aus irgendwelchem Pflanzenmargarine-Schutt da zusammengeklöppelt werden, schmecken, dann kann man sich die Zeit auch einfach mal nehmen und sich das dann mal gönnen. Aber wie gesagt, also da habe ich jetzt, glaube ich, gerade nicht so die Ambition, das selber zu machen.
Ja, das ist natürlich, ich finde ja immer beim Plätzblock, also ich habe mir das Rezept beim Plätzblock angeschaut, das ist dann nochmal dreimal kompliziert, weil man zwei Vorteile im Grunde ansetzen muss, einen gesäuerten und einen nicht gesäuerten. Also mittlerweile bekomme ich eine ganz gute Zimtschnecke hin, aber ich mache dann auch die mit Puddingteig und nicht mit Plunderteig.
Jetzt, wo du ihn schon zum zweiten Mal erwähnt hast, können wir auch sagen, dass der Plätzblock auch seit kurzem einen Podcast hat.
Ja, stimmt.
Den machte zusammen mit dem Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast. Und der Podcast, wenn ihr euch für Backen und vor allen Dingen so sehr sehr schöne und sehr ausgearbeitete und fast mit wissenschaftlicher Präzision erforschte Brotteige und so interessiert, dann ist der Podcast Plötzlich Bäcker für euch sicher spannend. Können wir an der Stelle vielleicht mal empfehlen.
Ja, ich finde, ich habe das am Anfang versucht, nach so Plötzblock-Rezepten Brot zu backen, aber das ist ja dann halt so ausgetüftelt, dass du dann brauchst du irgendwie 10 Gramm von dem Mehl und 12 Gramm von dem anderen Mehl und ich glaube, ein Rezept hatte 0,3 Gramm Salz und was ich jetzt für mich entdeckt habe zum Backen ist, sind die Rezepte von King Arthur Flour, also dem amerikanischen Mehlhersteller, die eine sehr gute Webseite haben mit Wissen und Rezepten zum Thema Backen und die haben dann so Rezepte, was ich beim Plätzblock so ein bisschen vermisse, so ein ganz einfaches Sauerteigbrot, so wenn du gerade anfängst und einfach mal eins machen möchtest, dann... Und
vielleicht gerade nicht eine Briefwaage da hast.
Genau, und ich habe so das Gefühl, der Plätzblock ist halt, und das ist ja auch okay so, der richtet sich halt weniger an Anfänger, sondern an Leute wie er selbst, die halt so gerne halt sich da reinfuchsen und sich in diese Wissenschaft einarbeiten. Und ich glaube, bevor man beim Plötzblock anfängt als neuer Bäcker, sollte man sich vielleicht doch erst anders umschauen, um da so ein bisschen erstmal Erfahrung zu sammeln. So wie ein Brot überhaupt richtig aussieht und was passiert, wenn man es richtig macht. Aber ich finde, der Plötzblock ist sehr sympathisch. Ich finde auch, seine Videos, teilweise die er auf YouTube hochgeladen hat, sind sehr, sehr gut. Also so was Dampf im Ofen angeht und was er da alles macht. Und ich glaube, er hat ja auch auf diesem Sieben-Hauben-Plattform einen ganzen, wie nennt man das, Lehrgang, wo man sich von ihm Sauerteigbrotbacken beibringen lassen kann.
Und, ist so ein Online-Kurs
quasi. Genau, so ein Online-Kurs. Und da spiele ich immer noch mit dem Gedanken, ob ich das mal machen soll, aber aktuell habe ich da nicht die Zeit so. Ja, das, glaube ich, war es jetzt auch zum Franzbrötchen. Und mir bleibt nur die Frage, lieber Kai, weißt du schon, was du nächste Folge machen möchtest?
Ja, kurz entschlossen habe ich in Anlehnung an das Ende von der Justus von Liebig-Episode beschlossen, dass ich mich einer weiteren Person widme, nämlich dem Julius Maggi, den man jetzt vielleicht nicht mit was Kulinarischem verbindet, wenn man es nicht deutsch ausspricht. Der ist nämlich dann verantwortlich für die späteren Produkte der Firma Maggi. Und das werde ich dann mal zur nächsten Folge erforschen und schauen, was es da so Interessantes zu erzählen gibt.
Bin ich schon extrem gespannt drauf. Also dann, bis zur nächsten Folge. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. eats my legs with ketchup, and invite friends around to taste my ass.